Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Hilde-Lesung Brot und Geschichten. Und das hier ist jetzt ein hildianischer Hausbesuch im Hörformat. Wir danken euch für die Einladung in euer Zuhause und wir stürmen jetzt in diesen Zeiten der sozialen Durststrecke einfach verbal eure Wohnzimmer und Küchen oder wo auch immer ihr uns hört, um mit euch zu sein. Und ihr wisst ja alle, wie man sich eine Butterstulle selber schmiert. Und ansonsten hilft Alex euch gleich auf die Sprünge. Also macht's euch gemütlich. Füße hoch. Köpfe auf, Alex, Nina, Sarah und ich lesen euch vor. Ihr kennt ja unser Motto, alles was bewegt, muss auf den Tisch. Das ist das Motto jeder Hilde-Lesung und obwohl zurzeit ja eine Menge Corona auf dem Tisch liegt, lassen wir es uns trotzdem nicht nehmen, auch in diesen Zeiten Texte zu verfassen und Gedanken zu Papier zu bringen, um sie euch auftischen zu können. Also danken wir euch fürs Einschalten und Zuhören. Und das Thema Frühling, Neuanfang, Frühlingsgedusel und Schmachtfetzen, ist anders gekommen, als wir dachten. Frühlingsgedusel wird ja höchstens durch die Dämpfe von Desinfektionsmitteln und Sauerstoffmangel eher ausgelöst. Und Schmachten, das tun wir sicherlich alle. Wir schmachten in diesen Zeiten bestimmt nach vielem. Und es ist sicherlich ein Privileg, wenn wir sagen können, dass ein Neuanfang, dass das immer die Chance jeder Krise ist. Und Veränderung. Ja, Veränderungen beginnen immer, wenn wir mit Gewohnheiten brechen. Und das müssen wir alle gerade. Das sind wir gezwungen, alle zu tun. Und neben allen Schwierigkeiten und Unwegsamkeiten ist das ja auch eine Chance, zur Besinnung zu kommen, was Neues anzufangen und den Blickwinkel zu verändern. Und jetzt nehme ich mir mal die Freiheit, den Corona-Kram vom Tisch zu schieben und total persönlich zu werden. Also zum Thema Freiheit. Ich war ja in letzter Zeit sehr neidisch auf die abstrakte Malerei. Ich wünschte, ich könnte malen. Ich wünschte, ich hätte die Freiheit, mit Worten malen zu dürfen. Und damit meine ich nicht gegenständliche Malerei. Ich meine drauf los. Worte sowie Farben auf die Leinwand zu tropfen und drüber malen, drüber malen, drüber malen, nochmal drüber malen, Pappe reinkleben, Sand drüber streuen. Ich bin der Geschichten so müde. Es gibt so viel Geschichten in allen möglichen Formaten und alle sollen sie Sinn ergeben, eine Botschaft haben, einen Ablauf, Höhepunkt der Entwicklung und was sonst noch alles, was auch immer damit gemeint ist. Habe ich mich gefragt, was meinen wir damit? Wenn etwas Sinn haben soll, welchen Sinn meinen wir damit? Wie in der Kunst, also was muss man heute noch eine Zwiebel malen und dann sagen alle, Mensch, tolle Zwiebel, kann ich erkennen, super Kunst. Was bedeutet das für die Sprache, die Laute, die Worte, die müssen auch so aneinandergereiht werden, dass sie Sinn ergeben und dass man sie anguckt und sagt, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Ich schmachte danach, mit Worten malen zu dürfen, einfach aufs Papier schleudern, so wie es kommt, ohne sie anordnen zu müssen. Und das kann ich ja tun, ich habe ja die Freiheit, das zu tun. Frage ist, wer will das lesen, wer will das hören? Texte wie Träume, so individuell und atmosphärisch aufgeladen und damit natürlich in der Gefahr, unverständlich zu werden, aber vielleicht doch spürbar. Und vielleicht erzeugen sie eben doch ein Echo oder klingen doch irgendwo an und entfachen wieder eine ganz eigene und ganz persönliche Sinnhaftigkeit in dem, der sie hört. Ich bin weit von meiner frühlingshaften Freiheit der Wortmalerei entfernt, aber hier kommen zwei Versuche der Porträtmalerei mit Worten. Unter Tage. Du starrst das Bild an und das Bild starrt zurück. Du wartest. Irgendwann setzt du den Pinsel an. Porträt einer Mutter. Ein Luftschloss, das Haar. Da habe ich es das erste Mal bemerkt. Ihr Alter, zarter, zerbrechlicher Nacken, dünnes Haar im New Yorker Sonnenlicht, das ist schon lange her, sehr lange. Ich wüsste gar nicht wann. Danach gingen wir gingen weiter, erst die Straße runter, dann durch Jahre und Zeiten und Geschehnisse, durch Enkelkinder bekommen und alle Tage. Das sind die Farben, in denen ich denke, hell und lichtdurchströmt und Sonnenlicht, zerbrechlich, dünn und wehend, weiß, grau, gelb. Die bissige Maske, das Schnippische, der lose Mund, der davor auf- und abgaukelt, unverbunden mit der Haut und dem gelben Haar, dem Sonnenlicht, dem wehenden und zarten. Loses Mundwerk, unverbunden mit dem Gesicht. Ein Gesicht, gemalt über einem Antlitz, das durchlässig ist wie ein Seidentuch, durch das Licht scheint, das im Wind weht, das silbrig, glänzend, mit zarten Blumen bemalt, im Wind flattert. Hände. Ich weiß es nicht, schmal, vielleicht schmal, wenig Erinnerungen an Hände, aber an den Rücken. Den Rücken habe ich oft gesehen, vielleicht, weil ich oft hinterhergehastet bin, hinterhergestolpert. Mama, warte. Ich spreche laut und schnell, flatter, flatter, flatter davon, die Aufmerksamkeit. Meins wird aufdringlich, eindringlich. Ich hämmere Worte in sie hinein, versuche die Worte in dem Seidentuch in ihr festzuzurren, aus dem sie überall hinausgleiten, sie haften nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Doch, Mama. Nein, das wüsste ich. Es gleitet aus dir heraus, hält nicht in der Seide, dem fließend flatternden. Ich kann dich nicht einfangen, hektischer Vogel. Gelb sitzt da am Rand des Bildes. Eine gelbe Krähe, ein schwarzer Schnabel, hackt am oberen rechten Rand des Bildes, das ich von dir malen würde. Und du, verhüllt in ein silbriges Seidentuch, da sitzt der gelbe Vogel mit schwarzem Schnabel, er hackt, man kann ihm nicht zu nahe kommen, er bewacht das Ganze oben rechts und unten links in der Ecke des Bildes hocke ich sitze schon im Schneidersitz, denn hier habe ich mich eingerichtet, ich bin wohl mit dem Rücken zu dir und du stehst in dem Tuch, das dein Gesicht verhüllt, meistens. Porträt eines Vaters. Es knurrt da, wo es kauert. Etwas kauert in dir. Es ist ein viel spärlicheres Männchen als die Gestalt, die ihn um so vieles überragt, deine eigene Gestalt. Viel größer um den schmalen Jungen. Abziehbilder aller Jungen, die aus eurem Kern erwachsen sind. Eins, zwei, drei wart ihr. Eins machte eins und zwei, zwei machte auch einen. Und du als Dritter machtest wieder einen und mich, die Mädchen dazwischen. Deiner hat wieder einen gemacht und selbst meiner trägt dein Abbild irgendwo. Und das, was kauert und deshalb knurrt, weil es ungestört, nicht behelligt, in Ruhe und gelassen werden möchte. Die Saat der Gedanken und Scham, einer Schuldhaftigkeit, einer Verantwortlichkeit, die ihr weiterreicht durch alle Generationen, verpackt in Witz und Eloquenz, in Geisthaftigkeit, die sich entwirrt und weiterhumpelt durch die Jahre, kraftloser werdend, wehrloser, mit unbeweglichem Körper nur noch sprachlich, atmend, lenkend, ungehobelt, rüberbürstend, wegwischend, ablockend, je schwächer und wehrloser der Körper wird, der sie hervorbringt. Ich kann nicht anders, als in den Bildern verrutschen, durch die Zeiten zu gleiten. Ich sehe euch in allem aufschimmernd, auch in mir. Wir verausgaben uns und kauern dann auf Bettkanten, unfähig, einen Fuß noch vor den anderen zu setzen, mutlos uns in Beziehung zu setzen zu all dem Welt da draußen. Wir verharren auf der Bettkante. Sie taucht überall auf. Auch mein Mannliches, mein Abbild, das in mir gelandet ist, sitzt dort und wartet ab. Geht nicht raus? Will unbehelligt bleiben. Etwas anderes von mir geht raus, tut, was es zu tun hat da draußen, macht schnell Erledigung, reißt ab, zieht durch, schafft weg und rennt dann heim, um wieder in die Gestalt auf der Bettkante schlüpfen zu können, in ihr Platz nehmend verschwinden, ausdimmen bis zur Verblassung unserer Konturen in ihrer Gestalt. Wir warten hier, als würde etwas Großes auf uns zukommen, als stünde uns etwas bevor, als würde man uns eine Rechnung auf den Tisch knallen. Wir haben uns in uns selbst verkrochen und es kostet uns viel Mühe. Es kostet uns viel Kraft, so zu tun, als kämen wir da draußen klar. Ein Tisch ist ein Tisch für uns niemals. Ein Tisch ist eine Idee. Wir hechten aus unserem Bau, bestaunen den Tisch und reißen seine Idee an uns. Wir entseelen den Tisch, bevor wir ihn berühren konnten. Und wie ein Seelenräuber stürmen wir zurück auf unsere innere Bettkante, kauern vorne übergebeugt mit der Idee in unseren Händen und begreifen sie, bis sie sich von ganz alleine abnutzt. Mit den Tischen da draußen, an denen man sich niederlässt, um an ihnen zu essen und mit Freunden zu sitzen, haben wir nichts zu schaffen.
Hallo da draußen an den Endgeräten. Hallo, liebe Hilden. Julia, dein Text, super, hat mir gut gefallen. Schade, dass ihr gar nicht sehen könnt, wie ich hier mit der Perücke sitze und schwitze. Naja, ich sollte ja eigentlich einen Tipp geben, wie man Brot backen kann. Und ich bin wirklich die letzten eingeschlossenen Wochen immer rumgelaufen in alle meine Geschäfte, was man eigentlich ja nicht machen soll. Man soll so wenig Geschäfte wie möglich betreten. Dennoch habe ich mich auf die Suche nach der Hefe gemacht, sie aber nirgendwo gefunden. Nina sagt, es gibt eine schöne Rezeptur im Internet, wo man aus alten Datteln eine eigene Hefe, einen eigenen Sauerteig herstellen kann. Das habe ich nicht probiert. Mir ist eingefallen, wie ich damals, anno damals, 1989, 1988 war ich in Australien und da habe ich Brot gebacken, selbst gemacht, nur Wasser, Mehl und etwas Salz und das ins Feuer getan. Da musste man sehr viel Rinde abkratzen, das Brot ist nicht aufgegangen. Aber wir haben irgendwie überlebt, aber das will ich nicht als Rezept sagen. Wir essen immer noch Reis. Eigentlich Reis kriegt man hier in Rahl, steht sehr viel zu kaufen. Heute gab es Risotto, sehr lecker mit Pilzen und mit Erbsen. Gestern gab es Milchreis, dann gibt es Apfelreis, es gibt Reis mit Tomatensauce. Ja, Reisrezepte, da hätte ich viele auf Lager. Aber Brotbacken, weiß ich nicht. Eine Brotbackmischung, das kann man natürlich noch in den Ofen schieben. Das geht auch, da habe ich noch 2, 3. So weit ist es aber noch nicht. Bis jetzt kann man hier noch sehr gut Brot kaufen in Rahlstedt. Es gibt auch noch keine Verletzungen irgendwie, wenn man ansteht. Es gibt Irritationen, das schon. Wo sind die Grenzen? Wo stellt man sich hin? Ich würde plädieren, ess doch Reis. Es gibt auch Reisnudeln sogar. Meine Tochter war ja in China und hat Reisnudeln mitgebracht. Ich glaube, ich bin eher der Reisexperte als der Brotbackexperte. Aber ihr wollt natürlich eine Geschichte hören von mir. Ich will auch viel lieber eine Geschichte lesen. Die Geschichte heißt Systemrelevant. Gerade fertig geworden. Systemrelevant. Nesrin kommt von ihrer Schicht nach Hause. Sie stellt die Einkaufstaschen in die Küche und setzt Teewasser auf. Dann geht sie ins Wohnzimmer. Den Brief nimmt sie mit. Seit beide Kinder ausgezogen sind, sieht die Wohnung immer ordentlich aus. Nesrin ist eine ordentliche Person. Sie setzt sich aufs Sofa. Neben der Schrankwand hängt das Meerespanorama, ein Foto ihrer Tante Ayla. Nesrin sieht es an, ein Strandbild in kitschigen Farben, schnurgerade ist ein Pier ins Wasser gebaut, es ist voll mit Buden und Karussells und mit hunderten von quietschbunt gekleideten Badegästen. Und links und rechts das Meer voller Köpfe, wie Mohnsamen. Was soll am Meer so toll sein? Hatte sich Nesrin immer gefragt. Wenn sie an allen Küsten diese billigen Vergnügungen hinstellen, Plastikspielzeugläden, Kinderriesenräder, blinkende, lauten Pop spielende Buden, in denen es Eis oder Pommes zu kaufen gibt. Warum muss dieser Rummel an jedem Strand sein, wenn das Meer und der Sand so toll sein sollen? Am Strand holt man sich teelöffelweise Sand in die Schuhe, denkt Nesrin auch heute noch. Sie kennt nur die Ostsee und die türkische Riviera, Michael und die Kinder liebten das Gedränge. Nesrin stellte sich den Strand immer menschenleer und budenlos vor. Aber so gab es ihn nur in ihren Träumen. Tante Ayla war das einzige Familienmitglied, das ich nach Nesrins Scheidung noch mit ihr getroffen hatte. Heimlich, denn Onkel Osman hatte nichts davon wissen dürfen. Bei jedem Besuch war die Tante auf den Krieg zu sprechen gekommen, wie sie aus ihrem Dorf vertrieben worden waren. »Hier ist immerhin kein Krieg«, sagte sie und meinte Hamburg. »Inshallah, wenn er es so will«, sagte die Tante und blickte zur Decke. Sie meinte den Gott, aber Nesrin blieb skeptisch. Bei der Verabschiedung an der Tür tippte die Tante auf das Bild, das jetzt bei Nesrin hängt. »So schön war das damals am Schwarzen Meer«, hatte sie immer gesagt. Nesrin geht zur Schrankwand und nimmt die Bücher heraus. Die vordere Reihe ist sauber, auf der hinteren hat sie etwas Staub gesammelt. Eins der Bücher hat ein Autor geschrieben, den sie persönlich kannte. Es ist Jahrzehnte her, da studierte der junge Mann Germanistik und arbeitete neben ihr an der Supermarktkasse. Später schrieb er ein Buch darüber, ein ganzes Buch über nichts, Frau Özgün, sagte er, als sie ihn fragte, was denn in seinem Buch stünde. Er schenkte ihr ein Exemplar, sie hat es nie ganz gelesen. Und ich sitze heute noch dort, denkt Nesrin. Vielleicht sollte ich auch meine Erlebnisse aufschreiben. Man muss immer lächeln und freundlich bleiben, egal was passiert. An der Kasse spürt man die Leere, die eigene Ohnmacht. Nesrin denkt an die lahmen Wortwechsel am Kassenband, an all die Stereotypen, an den Stundenbrei. Nein, da ist zu wenig Glanz an der Kasse. Sie stellt die Bücher zurück und hat ihre Eltern vor Augen. Immer ihre Eltern. Beides Analphabeten. Vater und Mutter waren wegen des Geldes nach Deutschland gekommen. Sie arbeiteten am Fließband einer Konservenfabrik. 1976 holten sie die Kinder nach. Nesrin und ihre große Schwester Shirin. Nesrin war 6, Shirin 8 Jahre alt. Nesrin machte ihren Hauptschulabschluss und danach eine Ausbildung im Einzelhandel. Dann begann sie als Kassiererin zu arbeiten. Sie lebte weiterhin bei ihren Eltern, so wie sich das gehörte. Schon seit sie denken kann, war Onkel Osman, der älteste Bruder ihres Vaters, gegen sie eingenommen. Er fand sie zu selbstbewusst für ein Mädchen. Er schimpfte auf ihre unreligiöse Lebensart, schimpfte, dass sie sich selbst ihren Mann auswählen wollte, schimpfte, dass sie sich mit Ungläubigen traf. Onkel Osman fühlte sich gut dabei, Nesrin aus der Familie zu drängen. Und ihre Eltern waren schwach. So heiratete Nesrin aus Trotz einen deutschen Mann, Michael. Auch 14 Jahre später, als sie sich scheiden ließ, gab es keinen Familienzusammenhalt. Nesrins Schwester lebte damals schon lange wieder in der Türkei, denn sie war mit der deutschen Freiheit nicht zurechtgekommen. Nesrins Vater war krank geworden und gestorben, ihre Mutter zog zu Shirin und auch Onkel Osman starb, genauso wie Jahre darauf die geliebte Tante. Und plötzlich waren Nesrins Kinder erwachsen und ausgezogen. Nesrin blickt aus dem Fenster und atmet tief ein. Sie schließt die Augen und zieht ihre linke Schulter hoch. Sie legt ihren Kopf darauf, spürt ihr Haar an ihrer Wange. Es ist ein vertrautes Gefühl. So legte sie ihren Kopf auf die Schulter ihrer Freundin, spürte deren Haare, roch deren Haut. Sie versucht, sich an den Duft von Agneta zu erinnern. Gemeinsam mit Agneta hatte sie festgestellt, dass Deutschland kalt war. Ausländern begegnete man zurückhaltend bis unfreundlich. Nesrin erinnert sich, wie sie sich gewundert hatte, dass Agneta genauso fremd sein sollte wie sie. Dieses blonde Mädchen war keine Deutsche? Allein standen die beiden Erstklässlerinnen auf dem Schulhof, verstanden kaum ein Wort Deutsch. Aber als sich Agneta neben sie stellte, fühlte sich Nesrin seltsam vertraut. Vertraut und verletzlich. Die beiden wurden Freundinnen. Im Laufe der Schulzeit wandelte sich Agneta stark. Zuerst wurde sie immer weiblicher, ihre Haare wuchsen, sie bewegte sich sanfter und bekam rundere Formen. Darin ähnelte sie Nesrin. Aber nach der Schulzeit wurde Agneta androgyner. Sie trug nun eine Kurzhaarfrisur. Sie bewegte sich eckiger, sie war hager und sie kultivierte eine raue Stimme, als würde sie viel rauchen. Die Freundschaft der beiden dünnte aus. Jede lebte ihr Leben. Nur alle paar Jahre erfuhr Nesrin etwas aus Agnetas Leben. Agneta lebte vollkommen anders. Zwar heiratete auch sie bald nach der Schule ebenfalls einen Deutschen und auch sie bekam ein Kind. Aber Agneta war ehrgeizig und machte Karriere. Sie stieg bis ins mittlere Management auf, in einem systemrelevanten Bereich, wie sie sagte. Dann ließ sie sich scheiden, bekam aber unehelich ein zweites Kind und heiratete ein zweites Mal, nur um sich erneut scheiden zu lassen. Schließlich ließ sie beide Kleinkinder bei ihrem zweiten Mann zurück. »Wie kannst du denn deine Kinder verlassen?« fragte Nesrin damals. »Du kannst deine Kinder doch nicht verlassen.« Noch heute ist Agnetas Verhalten vollkommen unverständlich für Nesrin. In den Folgejahren hörte Nesrin nur noch von Agneta, dass sie in die USA gezogen war. Doch nach einiger Zeit begannen die beiden, sich Briefe zu schreiben. Agneta erlebte viel. Sie reiste und schrieb aus der ganzen Welt. Nesrin berichtete von ihrem Leben. Das verlief bis zur Scheidung in ruhigen Bahnen. Sie war Frau, Mutter und Kassiererin. Nach der Scheidung blieb sie Mutter und Kassiererin. Nesrin und Agneta waren Brieffreundinnen geworden. Nesrin öffnet Agnetas Brief. »Das war das Spannendste, was ich jemals gemacht hatte«, liest sie. Agneta schreibt von einer Fühl-dich-als-Tiger-Reise aus Uttarakhand in Nordindien. Dort schlüpfte sie in einen Tigerpelz und wurde mit Tigerbalsam eingerieben, einem penetranten, unangenehmen Wildkatzengeruch. Schließlich hat sie Agneta unter eine Gruppe von Tigern gemischt, die gerade ein Wild zerfleischten. Agneta ging auf Tigerart zur Beute. Nesrin überlegt, wie es sein kann, dass sich Tiger in einer Gruppe versammeln. Der Tiger ist doch das Symbol des Einzelgängers. Wie immer weiß Nesrin nicht, was sie Agneta glauben kann. Agneta schreibt, »Mein Herz hat hoch in meinem Hals gepuckert. Auf dem Polaroid, das man mir im Anschluss gegeben hat, hielt ich mich zuerst selbst für einen echten, freilaufenden Tiger. Daran war aber das Adrenalin schuld. Schon ein paar Stunden später war meine Tigerillusion verschwunden und ich sah nur noch, wie ich im Vierfüßler stand, mit übergeworfenem Tigerfelle einen rohen Fleischfetzen im Mund hatte.« Nesrin lächelt über das Wort Vierfüßlerstand. Sie erinnert sich an die Krankengymnastikstunden, die sie als Grundschülerin verschrieben bekommen hatte. Und sie lächelt über Agneta, die so anders ist als sie und doch so vertraut in ihrer Andersartigkeit. Nesrin geht zum Meerespanoramabild hinüber und klemmt Agnetas Polaroid hinter den Rahmen. Vielen Dank. Und jetzt kommt Nina dran.
Ja, danke Alex. Doch bevor ich loslege, möchte ich euch Musik ankündigen. Die wunderbare Hamburger Songwriterin Nina Müller ist mit dabei und wird euch jetzt einen Song singen und auch am Ende nochmal Musik machen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß und danke Nina, dass du mit dabei bist.
Ich bin Treibsand und Glas und Papier, und du kommst und verläufst dich in mir. Du öffnest 10.000 Türen, wirst dich immer verirren. Ich find Wege für uns, die nirgendwo hinführen. Du stehst ohne Waffen vor mir, aber immer die Hand am Visier. Verbirgst du die Augen, ich seh mich nach dir, frag mich, ist das ein Tanz oder kämpfen wir? Und ich werf die Steine und du fängst die Scherben auf und du sagst mir, du machst alles ganz. Und ich werd dir glauben, solange wir noch reden und auch, weil ich nichts anderes fühlen kann. Wir tun uns so schwer mit der Zeit, die uns einfängt mit sanfter Gewalt. Sie zerrt an den Bildern, verstellt unsere Sicht, sie hält Worte bereit für ein Ich ohne dich. Ich bin zweifelverliebt und erschrocken vom Glück, will die Sehnsucht nicht fühlen und die Stille zurück, die mich trägt, ohne mich zu bewegen. Grau ist und zahm und so seltsam verlegen. Und ich werf die Steine und du fängst die Scherben auf und du sagst mir, du machst alles ganz. Und ich werd dir glauben, solange wir noch reden und auch, weil ich nichts anderes fühle. Jetzt wirf deine Steine und ich fang die Scherben auf. Ich sag dir, ich mach alles ganz. Wirst du mir glauben, solange wir noch reden oder weil du nichts anderes tun kannst?
Ja, hallo auch von mir zu Brot und Geschichten bei Hilde. Hier ist Nina bzw. Carla. Und ja, ich will heute auch einen kleinen Beitrag machen und lese heute nichts aus meinem Roman, sondern dachte, zu Zeiten von Corona kann auch ein praktischer Tipp nicht schaden. Denn das gehört auch zu Hilde. Wir treffen uns, essen zusammen Butterstullen, hören Geschichten und auch am Abendbrotstisch tauscht man ja manchmal auch den ein oder anderen praktischen Tipp aus. Jeder gibt seinen Senf dazu. Und bei Hilde finde ich immer kuriose Ratgeber und lese aus denen vor. Dazu ziehe ich mir im Verlauf des Abends immer einen Blaumann an und setze mir dann eine ziemlich alberne weiße Kappe auf. Das ist so eine Mischung aus Wasserballer, Kappe und Stoffmütze. Ja, und meine Figur, in die ich mich dann verwandle, die heißt Knischke. Und ja, jetzt gerade müsst ihr euch vorstellen, ich steige in den Blaumann, ein Bein nach dem anderen, mache den Reißverschluss zu, Kappe auf und dann geht's auch schon los. Ja, moin, auch von mir her, hier ist Knischke. Und so zu Zeiten von Corona, ja, dachte ich, oh Mensch, hier ist er wackelig hier. Also ich sitze hier, muss ich mal kurz erzählen. Ich sitze hier mit meinem Blaumann so halb mit dem Kopf in Kleiderschrank
von meinem Mann zwischen den Hemden. Und das ist nicht so einfach. Ich balanciere hier das Aufnahmegerät und meinen Ratgeber. Und ja, zu Zeiten von Corona, da sitzt man so viel im Zimmer und manchmal hat man ja auch die Nase voll von der Familie. Und da habe ich einen Tipp aus einem Fernbeziehungsratgeber. Weil wenn man dann so mal die Tür hinter sich zumacht und sich furchtbar auf die Nerven geht, dann kann man auch, und überhaupt, wenn man sich vielleicht auch sogar gar nicht sehen kann gerade, die Omas können der Enkel nicht sehen und vielleicht die Partner einander nicht und die Neffen und die Nichten und Cousinen, Cousins, alle hocken in ihre Buden. Und jetzt gerade geht das wieder los mit der Bedeutung von Post. Also, so ein E-Mail ist ja schnell zu schreiben, aber ich plädiere jetzt, wo alle Zeit haben, wieder sich Zeit zu nehmen für Post. Dazu habe ich diesen herrlichen Ratgeber, der heißt der Fernbeziehungsratgeber, und daraus lese ich mal vor. Briefpost war Anfang der 90er sehr gefährdet, als sie durch die E-Mail als Hauptform der schriftlichen Kommunikation ersetzt wurde. Aber für Fernbeziehungen sind handgeschriebene Briefe und sogar gut ausgewählte Grußkarten das Ass in Ärmel. Sie sind unerwartet, selten und gewichtiger im wörtlichen wie in übertragenen Sinn als Nachrichten, die sie auf ihren Bildschirmen erscheinen. Schließlich bedeutet ein Brief, dass sich ihr Partner die Mühe gemacht hat, auf ein Stück Papier zu schreiben, es in einen Umschlag zu stecken, eine Briefmarke drauf zu kleben und das ganze Ding zum Briefkasten zu tragen. Also da setzt er sich natürlich jetzt sogar, wenn man den Brief zum Briefkasten trägt, ein richtiges Risiko aus. Ne? Das ist schon was. Wer sich diesen Stress macht, dem muss die Beziehung etwas bedeuten. Für diejenigen, die mit der Praxis des Briefeschreibens nicht vertraut sind, hier nun eine kurze Anleitung, wie man es tut und wie nicht. Suchen Sie sich einen ruhigen Platz zum Schreiben, zum Beispiel im Kleiderschrank, ne? Oder im Keller. Malen Sie ruhig auf den Rand herum, streichen Sie Wörter durch, die Sie sich neu überlegt haben. Alles, um das Dokument mehr zu einer Reflexion Ihrer selbst zu machen, mit all Ihren liebenswerten Macken. Benutzen Sie bunte Stifte. Haben Sie keine Angst davor, Ihren ersten Versuch durchzustreichen und in den Müll zu werfen. Fangen Sie nochmal an. Würde ich auch sagen, Sie haben ja Zeit jetzt. Fangen Sie immer nochmal an, so oft wie Sie wollen. Sie müssen nichts Ernsthaftes schreiben, nur weil es so viel wichtiger erscheint, wenn man einen Stift zum Papier führt, als wenn man ein E-Mail tippt. Haben Sie Spaß daran. So, jetzt muss ich mal hier umblättern. Das waren die allgemeinen Tipps. Und jetzt kommt es noch verschärft für diejenigen, die auch was Richtiges schreiben wollen. So ein Liebesbrief zum Beispiel, das macht jetzt auch Eindruck. Und den kann man im Übrigen auch schreiben und dann für den Partner heimlich draußen in den Briefkasten werfen. Das ist auch ein unerwarteter Überraschungseffekt. Also, wie man einen Liebesbrief schreibt. Bevor Sie drauf losschreiben, überlegen Sie, was Sie eigentlich sagen wollen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, würde ich sagen. Also nachdenken, was wollen Sie sagen? Vielleicht über die Liebe sprechen? Was wollen Sie ausdrücken? Es sollte nicht zu allgemein gehalten sein. Zum Beispiel, du bist die große Liebe meines Lebens, in Klammern süß, aber langweilig. Machen Sie es einzigartig. Was hat Sie dazu gebracht, Ihren Partner einen Liebesbrief zu schreiben? Was war Ihre Inspiration? Falls es dazu keinen konkreten Anlass gab, überlegen Sie, wann haben Sie zuletzt an Sie oder ihn gedacht? Wo waren Sie? Was haben Sie da gemacht? Was hat Sie an Ihren Partner erinnert? Wenn Sie ihn vermissen, was ist es, was Sie an ihn vermissen? Haben Sie an dem Tag etwas erlebt, das Sie lustig fanden und von dem Sie sich wünschten, er oder sie hätte es mit Ihnen zusammen erlebt? Zum Beispiel, gestern wäre ich so gerne mit dir zusammen einkaufen gegangen. Werden Sie spezifisch. Hier sind noch ein paar zusätzliche Tipps zum erfolgreichen Briefeschreiben. Erstens, vermeiden Sie allgemeine Anfänge wie »Wie geht es dir? Mir geht es gut.« Stattdessen sollten Sie am Anfang erzählen, was Sie denken und fühlen. Zum Beispiel, »Liebe Emily, das Bett war letzte Nacht so riesig ohne dich. Ich habe sogar dein sanftes Schnarchen vermisst.« In Klammern, du bist so süß, wenn du schnarchst. »Und wie du manchmal dann mit deinem Bein zuckst und mich damit aufwächst, das ist so schön.« Zweitens, blumige Sprache ist überflüssig. Versuchen Sie nicht, wie Shakespeare zu klingen. Schreiben Sie, wie Sie sprechen. Der Brief bekommt eine größere Bedeutung, wenn er nach Ihnen klingt. So, jetzt folgt ein Beispiel, das ist übertitelt mit »Gut!«. Es ist so sexy, wenn du über Hedgefonds sprichst. Weißt du noch letztens, als du hier warst, wir wurden ganz aufgeregt, als wir über die Anlagemöglichkeiten und großen Investoren geredet haben. Und dann fingen wir an, auf die Couch zu knutschen. Schlecht, Doppelpunkt. Oh, Bob, Bob, ihr fehlet mir unendlich. Lehnet ab euer neuerliches Jobangebot, verleugnet euren Karrieredrang. Tut ihr es nicht, bleibet trotzdem für dahin, mein Geliebter, denn dann werde ich zu euch eilen. Ja, das, glaube ich, muss man nicht großartig kommentieren. Also besser über die Fonds sprechen und nicht so schwülstig, ne, wie in den alten Tagen. So, der letzte Tipp ist dann noch mit was Sinnlichem. Drittens, geben Sie ein bisschen Deo oder Parfum auf den Brief. Besonders, wenn es eins gibt, das Sie oft benutzen und das Ihr Partner besonders gerne macht. Tupfen Sie es, wirklich, nur tupfen, in die Mitte des Briefs. Ist das Parfum in eine Sprühflasche, das ist jetzt nochmal besonderer Tipp, Achtung, wenn das Parfum in der Sprühflasche ist, dann halten Sie diese 20 cm weg. Achtung! Die Wirkung kann groß sein und sofort einsetzen. Ein Fernbezieher buchte auf der Stelle einen Flug für einen Überraschungsbesuch, wo er so verzaubert von dem Brief seiner Partnerin war. Ja, das mit den Flugzeugen ist ja jetzt mit Corona so ein bisschen schwierig. Also würde ich dann mit den Parfums ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht lieber was Kleines malen oder so einen kleinen Frühlingsblüher aus dem Garten pressen und in den Brief reinlegen. Das wäre doch auch was Hübsches. Vielleicht duftet das ja auch so ein bisschen. Ja. Und wer all seine Kreativität jetzt schon verpulvert hat und gar nicht mehr weiß, wohin mit den Worten, ja, der kann uns auch gerne schreiben mit dem Betreff bei Hilde ans Bracula. Vielleicht schreibt er uns auch mal eine Zuhörerpost oder vielleicht einen Liebesbrief an Hilde. Oder wir nehmen auch gerne Wünsche für praktische Tipps entgegen. Und dann versuchen wir, was zu finden, ob was passt in unsere nächste Aufgabe und gucken, ob wir das dann einbauen können. Ja, und nun kann ich nur sagen, halte die Ohren steif, ne? Und ich wünsche euch all das Beste. Tschüss, sagt Knischke.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, Brot und Geschichten schmecken euch. Hier ist Sarah Knausenberger. Ich mache heute den Abschluss. Bevor ich anfange mit meinen Texten, würde ich gerne darauf hinweisen, dass das Bracula durch schwere Zeiten geht und sich sehr über eine Spende freuen würde. Die Spendenaktion von Bracula findet ihr auf der Website www.betterplace.org, wenn ihr Bracula eingibt. Ich fange jetzt mit einem etwas satirisch gefärbten Gedicht an, weil ich das doch schon sehr komisch finde, wie die Ängste uns in der momentanen Lage teilweise komplett beherrschen. Das Gedicht heißt Vogel mit Helm. Mutti sagt, man soll Helme tragen. Das vermindert das Sturzrisiko und erhöht die Wahrscheinlichkeit, noch mit 90 am Leben zu sein. Ich tue Mutti den Gefallen, weil ich weiß, dass sie sonst Herpes bekommt vor Sorgen. Aber ich frage mich, wer dann mit mir meinen 90. feiern wird. Mutti sagt auch, ich soll nicht fliegen. Ich tue Mutti den Gefallen, weil sie sonst Nervenflattern bekommt. Aber ich frage mich, warum ich eigentlich Flügel habe. Mutti hat mir die Krallen geschnitten. Sie sagt, es sei asozial sonst. Was sollen die Leute denken? Mäuse und Hasen laufen schon gar nicht mehr weg von mir. Sie wissen, ich esse nur Haferflocken. Ich habe ja auch gar keinen richtigen Schnabel mehr. Er hat sich zu einem Mund verformt. Ja, ich sehe schon beinahe aus wie ein Mensch. Das nächste Gedicht heißt Am Zaun entlang. Immer am Zaun entlang Richtung Ausgangssperre, die Atemblume im Blick. Noch an der Gedankenkontrolle vorbei und durch den Leberhain. Kein Fächeln hier, keine Füchse, nur die Strahlen der untergehenden Sorge. Und eins, das heißt, ich bin viele. Da geht es um das Thema der vielen verschiedenen Stimmen, die wir immer wieder in uns hören. Und ich finde das gerade in der jetzigen Zeit so charakteristisch, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, nach welchen Argumenten man sich richten soll. Also, ich bin viele. Wenn jede Stimme in mir einen Kopf hätte, dann wäre ich viele. Dann würden die Leute sich auf der Straße umdrehen nach mir und fragen, welcher von ihnen ich eigentlich sei. Ich würde dann antworten, die Wüste ist immer noch die Wüste und viele Tropfen bilden ein Meer. Und das hier in meiner Hand, Sir, das ist doch eine Blume, ob sie nun von uns gepflückt wurde oder von mir. So, jetzt noch ein winzig kleines, das heißt Nachtigall. Ich liege im Bett und höre die Nachtigall. Sie singt ohne Licht, ohne Chor, ohne die Aussicht auf einen neuen Tag. Und es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg aus der Enge und das ist der Weg der Worte. Du musst ihm folgen wie einem Fluss, der unaufhaltsam ans Meer drängt, wie einem Fluss, von dem du weißt, dass er den Weg kennt und wenn nicht, dass er sich einen bahnt. So, jetzt kommt noch ein winzig kleines, etwas skurriles Fragment über das Schreiben. Eine Bekannte meinte kürzlich neidisch zu mir, nachdem sie sich darüber beklagt hatte, keine wirkliche Leidenschaft im Leben zu haben. Naja, du hast ja das Schreiben. Wenn die wüsste. Das Schreiben hat man nicht. Nie. Es muss immer geholt werden, und zwar aus dem Nichts. Es kommt immer wieder vor, dass ich Zeit und Raum zum Schreiben habe. Ja, dass ich dafür extra nach Rügen in ein Hotel fahre oder so. Und dann geht es nicht. Ich nehme ein Wort in die Hand, weiß aber sofort, dass es nicht das Richtige ist. Ich lege es wieder weg, greife ein anderes, dasselbe. Vor Verzweiflung laufe ich ganze Wortstraßen entlang, obwohl ich weiß, dass sie nirgendwo hinführen. Ich komme an ein Wasser, am Kai liegen Schiffe, eine MS Manfred und eine MS Sassnitz zum Beispiel, und kurz denke ich, hey, vielleicht kann ich mit denen mitfahren, vielleicht können die mir helfen, ein paar Worte zu fangen, aber dann sehe ich, es rührt sich nichts auf den Schiffen. Sie sind dunkel, die Kapitäne sitzen zu Hause und essen Garnelen Und es ist klar, ich bin falsch hier, völlig falsch. Es wird windiger, ich sollte umkehren, aber ich stapfe weiter den Pier entlang. An einem Dock flattert ein abgerissenes Tau. Eine Möwe stemmt sich gegen den Sturm. Das kann ich auch, ich kann schon auch kämpfen. Aber was bringt das? Hemingway fällt mir ein, der hat auch gekämpft, aber irgendwann hat er einfach keine Worte mehr gefunden. Da hat er sich umgebracht. Vielleicht liegt das Geheimnis nicht darin zu kämpfen, sondern sich zum Beispiel einfach mal an einen Laternenpfahl zu lehnen. Ich muss das dann tun, ich muss mich gegen einen Laternenpfahl lehnen. Meine Regenjacke schlägt gegen das Metall, ein hohles Geräusch macht das. Es gibt schon auch Dinge, die man nachts auf angelegten Schiffen tun kann. Ich war mal in einen senegalesischen Studenten verliebt. Groß und schlank und schön war der und wir spazierten nachts am Pier entlang. Irgendwann sind wir auf eines der angelegten Boote geklettert, haben uns nebeneinander auf den Rücken gelegt und hinauf in die Sterne geguckt. Und dann haben wir uns geküsst. Ich lächle die Dunkelheit an, spüre Regentropfen auf der Oberlippe, gucke rüber zu der dunklen MS Manfred und denke, morgen. Morgen fahren die Schiffe wieder. Ja, die ganzen angelegten Schiffe, die auch jetzt im Hafen dümpeln, irgendwann werden sie wieder fahren. Wir schicken euch die allerliebsten hildianischen Grüße und ja, heben wir unsere Gläser oder unsere Lindenblütenteetassen und stoßen an auf die Worte. Denn ohne die Worte wäre es nicht möglich gewesen, dass wir uns heute Abend trotz Versammlungsverbot versammelt haben.
Doch auch wenn sie lautlos ist, nimmt sie mir die Sicht und reglos lieg ich, während sie sich wiegt, wie auf Zehenspitzen. Auch wenn sie sich kaum bewegt, fängt sie mich und schlaflos seh ich dabei zu, wie sie sich um mich legt. Doch auch wenn sie lautlos ist, nimmt sie mir die Sicht und reglos lieg ich, während sie sich wiegt, wie auf Zehenspitzen. Auch wenn sie sich kaum bewegt, fängt sie mich und schlaflos seh ich dabei zu, wie sie sich an mich schmiegt. Doch auch wenn sie lautlos ist, nimmt sie mir die Sicht und reglos lieg ich, während sie sich wiegt, wie auf 10 Spitzen. Doch auch wenn sich nichts bewegt, fängt sie mich und schlaflos liege ich.
Klickt immer mal wieder die Homepage vom Bracula an. Wir arbeiten an einem Konzept, dass wir uns öfter treffen können. Gut, in dem Sinne sage ich, bis bald.
Wie auf 10 Spitzen, auch wenn sie sich kaum bewegt, fängt sie mich und schlaflos sehe ich dabei zu, wie sie sich an mich spielt. Doch auch wenn sie lautlos ist, nimmt sie mir die Sicht und reglos lieg ich, während sie sich wiegt, wie auf 10 Spitzen. Doch auch wenn sich nichts bewegt, fängt sie mich und schlaflos lieg ich.